Hallo, liebe Nerd-Podcast-Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen, ich würde es jetzt Bonusfolge nennen, weil so oft hört man uns beide nicht in irgendwelchen besonderen Formaten. Mit uns meine ich mich und Matthias und ich habe den Chris dabei.
Hallo, guten Tag. Und ich merke schon, du bist da viel euphorischer als ich im Einstieg.
Ich bin immer euphorisch, weißt du? Man muss ja Leute packen und mitnehmen auf diese wunderbare Audioreise, die wir hier haben. Aber tatsächlich, ich bin so euphorisch, weil eigentlich geht es um ein schönes Thema heute. Ich habe den Chris vorher abgeholt sozusagen, also mental nicht, er ist nicht bei mir, sondern ich war ja mal wieder in Japan. Das ist ja mittlerweile mein Malle im Endeffekt. Andere fliegen dauernd an Ballermann, ich fliege halt dauernd nach Kyoto und Co. Und beim letzten Mal haben wir beide ja auch schon so eine kleine Sonderfolge gemacht zum Thema, ich glaube, die Folge hieß, ist Japan noch eine Gaming-Oase, wenn du dich erinnerst?
Ich erinnere mich, also trotz 48 Jahren, daran kann ich mich erinnern.
Ich glaube, wir haben primär aber drüber gesprochen, also ich weiß eben nicht mehr hundertprozentig, da ging es, glaube ich, vor allem um den Stand von so Retro-Game-Shops auch und so, ne?
Ganz genau.
Und dieses Mal geht's um Spielhallen, also Arcades in Japan, Game Center, ja, wie ihr es auch nennen wollt. Und wenn ihr den Titel der Folge gesehen habt, es wird es nicht unbedingt die positivste Folge sein, aber ich möchte dennoch positiv einsteigen mit einer Einstiegsfrage, Chris. Weißt du noch, was das erste Spiel war, das du an einem echten Arcade-Automaten gespielt hast und wo das war?
Es gibt zwei Versionen. Es gibt nur eine. Nur eine, jetzt wo ich drüber nachdenke. Das war in einem FDGB-Ferienheim. Also, wer weiß.
Ein was?
Das FDG, oh Gott, jetzt muss ich weit ausholen. Der FDGB war ein Verein in der DDR, an den Arbeitnehmer eingezahlt haben, meine ich. Da war ich ja noch nicht arbeitend, sondern war Schüler. Und meine Eltern waren aber im FDGB. Das war der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, so hieß das. Genau, und ich meine, man hat da irgendwie einen kleinen Obolus jeden Monat oder jährlich oder was gezahlt und dafür konnte man vergünstigt dann Urlaub machen. Es war quasi so ein, ja, keine Ahnung, wie man das nennt, egal. Auf alle Fälle waren wir in so einem FDGB-Ferienheim und dort stand ein Polyplay-Automat. Der Polyplay-Automat war der einzige Automat oder der einzige Arcade-Automat, den die DDR gebaut hat. Und da waren, meine Erinnerung, weiß ich nicht mehr genau, wahrscheinlich 8 Spiele drin, die man heutzutage, und das war die pure Nostalgie, auch auf dem Mister wieder spielen kann. Und die wurden eben auch in MAME sind die abgebildet und so weiter. Und da gab es zum Beispiel so Spiele, was im Westen Pac-Man war Hase und Wolf bei uns.
Ach, das waren wirklich dann sozusagen, also Umbauten oder Eigenbauten für das Polyplay.
Richtig, eigene Spiele und haben meines Erachtens nach 50 Ostpfennig gekostet pro Spiel. Und jetzt kommt die Geschichte geht noch einen Tacken weiter, weil direkt nach der Wende diese Automaten, davon gab es gar nicht so viele, ich meine um die 500 Stück, nach der Wende oder davor eben standen die auch in irgendwelchen NVA-Heimen. Also NVA war ja die nationale Volksarmee, also quasi die Bundeswehr der DDR. Dort standen die Automaten zum Teil auch. Und als diese aufgelöst wurden, diese NVA-Heime, habe ich so einen Polyplay-Automaten bekommen. Und dann hatte ich den eine Zeit lang, so 2-3 Jahre, bis ich nach München umgezogen bin, in meinem Jugendzimmer stehen. Nach meinem Umzug nach München, da konnte ich den nicht mitnehmen. Ich hatte weder den Platz in Münchner Wohnungen. Meine erste Wohnung in München hatte 18 Quadratmeter. Da war kein Platz für ein Polyplay-Kabinett.
Zieh das mal um.
Zieh's mal um, genau. Das ist nämlich so eine fucking alte Schrankwand. Design 80er Jahre Schrankwand. Also Holz überall und in der Mitte halt ein Steuerknüppel mit einem Knopf.
Geil.
Und auf alle Fälle mein Best Buddy Wolfgang. Du kennst ihn, mit dem ich auch einen Zocksofa-Podcast mache. Dessen Bruder hat damals den Polyplay-Automaten bei mir daheim abgeholt und hat ihn, die haben so eine, wie sagt man da dazu, eine Datsche, also ein Grundstück mit kleinem Häuschen drauf, so zum als Feriendomizil im Wald.
So ein Schrebergarten.
Schrebergarten, genau. Aber mit einer kleinen Garage auch dran. Und in dieser Garage steht dieser Polyplay-Automat heute noch. ist aber leider komplett kaputt und hatte Hochwasser abgekriegt und Regenwasser und ist völlig verrottet.
Leider. Selbst ohne natürliche Einflüsse ist es meistens nur eine Frage der Zeit, bis die da hingehen. Ich meine, das ist ein Thema, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen.
Mhm.
Aber bei mir war es, ich glaube, ich war 6 oder 7 Jahre alt. Ich bin tatsächlich erst neulich mal in mich gegangen, um drüber nachzudenken. Weil in Deutschland war ja, also soweit ich das weiß, gab es ja nie so eine Arcade-Kultur. Das gab es zum Beispiel in Italien, oder in Frankreich war das viel normaler. Weil das weiß ich, weil das erste Mal, als ich an einem Automaten gespielt habe, war in Italien am Lago Maggiore. Wir waren eben so eine Familie, die viel campen gegangen ist. Mit eben Wohnmobil, einem Wohnwagen, mit Zelten. Also meistens immer dann die Cousins und alle zusammenfahren halt irgendwo hin. Und da habe ich dann, da waren 3 Automaten und die waren, also auch bei den nächsten Jahren waren die da mit anderen Spielen, aber in dem ersten Jahr, wo ich jetzt halt das noch verankert habe in meiner Erinnerung, waren es Puzzle Bobble von Taito, es war das Hook Beat'em Up von Irem, da haben wir mal drüber gesprochen, glaube ich, in der Irem-Folge sogar, auf dem Kanal hier, und Art of Fighting von SNK.
Oh, 2 und bockschwere Spiele und 1, was eigentlich auch recht schwer ist, aber halt schön knuffig.
Aber ich habe damals eben dann Bubble Bobble gespielt und ich habe Bubble Bobble geliebt und ich kannte es gar nicht. Also ich hatte es auch, Puzzle Bobble, also Bust the Move.
Mhm.
Bust the Move war es, das Puzzle Game. Und das war meine erste Erfahrung nicht nur mit Arcade Games, sondern tatsächlich mit Arcade Games an einem Cabinet, sondern auch mit Puzzle Bobble. Und das ist ein Spiel, das mich auch dann Jahre später immer wieder irgendwo eingeholt hat und zu dem ich eine eigentlich ganz coole Beziehung habe aufgrund von dieser Erfahrung.
Geil.
Und dann war es eigentlich immer nur das. Und irgendwann gab es dann mal bei uns im Ort in Tuttlingen, das ist eben so ein kleines 32.000 Seelendorf in Baden-Württemberg, gab es dann im Freibad so ein Multicap. Und da waren eben auch diverse Sachen drauf, wie zum Beispiel Simpson Game von Konami. Aber auch schön. Ein Spiel, ich glaube, das war auch von Irem oder Taito. Ich glaube, es war Irem, das hieß, wie hieß denn das? Das hieß, glaube ich, nicht Rough and Tumble, aber irgendwann, Pop and Tumble hieß es, glaube ich. Und das war so ein Single-Screen-Action-Plattformer, ähnlich wie Bubble Bobble. Und man musste mit so einem Dude rumhüpfen, mit seinem Staubsauger Gegner einsaugen und die dann so rausspucken gegen die Gegner damit abräumen. Und das konnte man im Koop spielen. Und das haben mein Cousin und ich, da haben wir immer unser Eisgeld, haben wir immer da reingeworfen in den Automaten, um das durchzuspielen irgendwann mal.
Ach, wie geil. Eigentlich müsste mir das Spiel was sagen, aber ich habe das jetzt nicht direkt vor Augen.
Ich höre nie jemand über dieses Spiel reden. Also es müsste einen Mr. Core dafür geben, meine ich sogar. Ich habe es versucht, auf meinem Analog Pocket zum Laufen zu kriegen, hat nicht funktioniert. Aber ich weiß auch nicht mehr, ob es der richtige Name ist, Pop and Tumble. Ich meine, es war irgendwas mit Tumble im Namen und ich meine, es ist von Irem. Es könnte aber auch Taito sein, hat aber eigentlich nicht diesen klassischen Taito-Look.
Ah, okay. Das wird eine Recherche nach dem Podcast dann für mich.
Genau.
Weil ich sehe ja immer gerne, also gerade so diese One-Screen-Plattformer, die mag ich ja total gern.
Ja, also, und das war halt auch so ein cooles Koop-Spiel, wenn man halt dann, gut, ist Bubble Bobble ja auch, aber ich finde, Bubble Bobble ist halt wesentlich schwerer aufgrund von dieser Blasenmechanik zum Beispiel.
Mhm.
Vielleicht also
Sachen
war das
wie
ja
halt Wunny Wunny World, was es auf Mega Drive gibt, was so ein Geheimtipp ist, oder auch Parasol Stars, das sind alles so die Sachen, die oder Liquid Kids, das sind ja alles die Taito One-Screen-Plattformer, die ich extrem gerne spiele. Oder auch mein All-Time-Favorite Rodland.
Also wenn das wirklich, wie ich denke, ein Irem-Titel ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es eben so Irems Antwort vielleicht war auf die Taito-Sachen, weißt du, so ein bisschen. Das wäre jetzt meine
möglich.
Vermutung.
Ja.
Wir haben neulich, glaube ich, erst drüber gesprochen in irgendeinem anderen Podcast, weiß gar nicht, welcher es war, dass es, oder vielleicht war es im Zocksofa und ich habe es vermischt, jetzt die ganzen Podcasts in meinem Kopf, dass es drum ging, das waren wir beide, dass Namco eben zum Beispiel dann immer Antworten finden musste auf zum Beispiel Virtua Cop. Genau, in der Virtua-Folge war das von Ye Oller Ye Dollar, wo du dann meintest, hey, ja, sie hatten Virtua Cop bei Sega, dann musste Namco natürlich dann Time Cop machen zum Beispiel. Vielleicht war es eben genau so ein Ding.
Absolut, das ist ja auch, Man darf nicht vergessen, genau eben wie du sagst, wenn zu zweit in so einer Arcade spielen, hast du natürlich den Punkt, dass dann auch zweimal Geld reingeworfen wurde. Das heißt, in der gleichen Spielzeit wurde am Ende doppelt so viel Geld eingenommen vom Arcade-Betreiber. Deswegen waren solche Titel natürlich ganz besonders begehrt und wurden gern genommen.
Ich habe es übrigens entdeckt. Ich habe es kurz mal, es heißt Tumble Pop, heißt es. Und es ist von Data East.
Ah, okay.
Und gepublished von Namco in Japan und bei uns von Mitchell Corporation.
Ah, auch ein, also Mitchell Corporation ist auch so ein Urgestein. Die haben das Cannon Dancer auch gemacht. Das ist dieses Shadow Dancer-mäßige oder Strider-mäßige 2D-Action-Spiel. Und da gibt es halt Cannon Dancer, das wurde dann ganz spät noch von Strictly Limited für Switch und PS4 veröffentlicht. Und ist halt so ein Strider-Clone. Und da die PCB ist mittlerweile so absurd teuer. Also das ist so eine 1.500 Euro PCB, leider.
Oh mein Gott, von dem Tumble Pop gibt es eine Gameboy-Version.
Okay.
Und das Cover ist ja mal sowas von cursed. Das ist so ein richtiges 80er, 90er Jahre westliches Gameboy-Cover. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Wenn du irgendwann gleich, während ich rede, dazu kommst, google mal Tumble Pop Game Boy, da wirst du gejumpscared von einem der, also ich kann es gar nicht beschreiben, da ist so ein Robotermann hinter so einem Typ mit Bandana und dann ist da ein Staubsauger und es ist ganz wild.
Aber das Schöne ist, jetzt, da bringst du mich halt echt wieder auf was. Das sind so Titel dann, die ich am Ende immer schaue, ob es die als Japan-Import gibt und dann doch vielleicht noch zu mir in die Sammlung wandern müssten. Weil du weißt es ja, die Sammlung ist ja nie vollständig. Irgendwas findet man immer, was man sich dann doch noch ins Regal stellen will.
Ja, also ich werde es mal auf dem Game Boy angucken. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Port gibt, aber wir kommen jetzt wieder vom Hundertstel ins Tausendstel. Wir sind jetzt schon 12 Minuten drin. Aber mein Gott, immerhin sind wir unterhaltsam. Ne? Das könnte auch schlimmer sein. Wir könnten einfach 12 Minuten lang nichts sagen.
könnten wir nicht.
Könnten wir schon. Das wär halt wirklich dreist. Was ich eigentlich noch erzählen wollte, ich meine, das ist jetzt auch noch Intro, Smalltalk, Palaver im Endeffekt. Der Chris hat mir, bevor ich geflogen bin, so 1-2 Wochen vor, hat er mir seinen alten Plattenspieler verkauft, weil seit einem Jahr hatte ich mir überlegt, dass ich jetzt doch anfangen möchte, Vinyls zu hören und bin immer drum rumgetanzt für wirklich Monate. Und dann meinte der Chris, ey, er hat hier noch einen Onkyo und den habe ich ihm dann abgenommen. Und als ich jetzt eben drüben in Japan war, über die Hälfte meines Steuerfreibetrags waren Schallplatten, weil es einfach so viel Spaß macht. Und ich wollte vor allem den Plattenspieler für Musik, die man in Gesellschaft hören kann. Also versteh mich nicht falsch, Chris, ich habe mein Fair Share von Metal-Platten schon gekauft, so ist es nicht. Aber ich wollte halt primär was haben, wo ich dann eben Musik auflegen kann, wenn man mal mit Freunden ein Brettspiel spielt oder wenn man mit Freunden Silvester zum Beispiel, wenn man Abend isst zusammen, ne? Und dann habe ich mir jetzt aus Japan 4 von meinen liebsten City-Pop-Alben mitgenommen von so japanischen Popkünstlern aus den 80er Jahren.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt so, du hast irgendwie Beethovens 9. und
tatsächlich,
zum Essen.
Ich habe viel nach so Soundtracks gesucht, ja, aber ich habe mir viel so City-Pop gekauft und eben, das habe ich dachte, ich werd wahnsinnig. Ich stöber so durch die Soundtrack-Abteilung, gebrauchte Soundtrack-Vinyls in so einem Laden und dann springt mir der japanische Soundtrack von Saber Rider entgegen, also Sayushi Bismarck heißt der bei denen. Irgendwie gedruckt in den 80ern die Platte, wie neu, 2200 Yen, das war wirklich, da habe ich mich richtig gefreut.
Geil, aber bitte, bitte, bitte trigger mich nicht mit Saber Rider.
Also, okay, mache ich nicht mehr. Aber es war die Vorlage, vor allem. Na egal, wir wollen nicht weiter darauf eingehen. Aber
ich weiß gar nicht, ob unsere Podcast-Hörer die Geschichte kennen. Nur ganz kurzer Abriss. Ich habe bereits im Jahr 2012 als das allererste Mal das war damals noch nicht Kickstarter, sondern das hieß Pling, die Plattform, habe ich damals 500 Euro gegeben, damit Saber Rider für PlayStation 3 und 3DS entwickelt wird.
Und Dreamcast?
Dreamcast, nee, das kam später für Dreamcast.
Okay, sorry. Version.
PS3 und 3DS und es wurde mir damals suggeriert und man darf immer nicht vergessen, es war vor Kickstarter, also da gab es noch nicht diese Kickstarter-Fails und man war noch nicht so drauf getrimmt, dass es auch schief gehen kann, sondern bei Pling stand, wenn ich 500 Euro bezahle, bekomme ich eine PlayStation 3 im Saber Rider Design, das Spiel dazu und werde im Abspann genannt. Das habe ich bezahlt, bekommen habe ich bis heute nichts. Dann gab es noch einen zweiten Kickstarter, also dann einen tatsächlichen Kickstarter, der lief irgendwie mit 100.000 Euro aus. Und das Geld wurde auch komplett eingezogen, da habe ich mich aber dann nicht mehr beteiligt. Aber der Projektleiter quasi von Saber Rider, der das eben alles auf die Wege bringen wollte, der schrieb mich, dem habe ich geschrieben und er meinte dann, okay, klar, für die 500 Euro bekomme ich halt für Dreamcast dann, was dann eben da supportet wurde, Dreamcast und ich meine noch für PC Engine, meinte er, würde ich dann eben in dem Wert Spiele bekommen. Auch der Kickstarter ist geplatzt, also am Ende viel Geld für nichts.
Aber das kann
auch
kommen. Das kann auch kommen, Chris.
Das ist ja, aber nicht von ihm. nicht von Chris Strauß, der das Ganze da irgendwie auf die Beine stellen wollte. Also, ja, am Ende des Tages, ich habe irgendwann mir mal ausgerechnet, wenn ich 2012, das ist eigentlich das Härteste und das wäre natürlich nie passiert, weil ich damals von Bitcoin auch nichts gehalten habe, wenn ich 2012 diese 500 Euro in Bitcoin gelegt hätte, wären das Stand heute fast 12 Millionen Euro.
Dann könntest du das Saber Rider Spiel machen.
Ja, aber echt, da könnte ich oder irgendwie ein Saber Rider Outfit tragen den ganzen Tag.
Ja, oder du könntest eine echte japanische Arcade aufbauen, mitten in Deutschland.
Ah, das klingt nach einer viel schöneren Idee.
Ja, das wäre auch gut, Chris, weil, um den Bogen zum eigentlichen Thema zu schlagen jetzt, dass ich das noch schaffe hier, das, was du und ich als japanische Arcade kennen, stirbt. Oder immer mehr. Und das ist was, das hat sich natürlich abgebildet in den letzten Jahren. Natürlich, man muss ja realistisch sein. Aber dieses Mal hat es mich zum ersten Mal so richtig gehittet, würde ich mal sagen. Das erste Mal war ich in Japan lange nach dir. Ich war 2019 zum ersten Mal in Japan.
Okay.
Und du warst, glaube ich, wann warst du zum ersten Mal?
Zum ersten Mal 2003 oder 2004.
Ja, ist ja die Hochblüte der Businessmen, die kettenrauchend in der Arcade sitzen, war das ja.
Richtig, aber also, dafür das letzte Mal leider 2017. Also es ist einfach wirklich schon.
Also trotzdem davor, aber trotzdem noch zeitlich davor. Mhm. Weil worauf ich hinaus möchte, ist, als ich zum ersten Mal hin bin, ich hatte noch dieses ganz klassische Bild der Arcade im Kopf, das ich ja nie erleben durfte als Deutscher. Und ich hatte ja diese romantisierte, dieses Bild, weißt du, ich kenne halt vor allem aus der Fighting-Game-Szene von den Leuten, die sich um die Cabinets scharen und dann legst du deine Münze dahin, weil du als nächster dran bist in der Reihe von Spielern.
Mhm, und das habe ich tatsächlich dann, so auch noch erlebt.
Genau. Und das war eben das Bild, was ich kannte, wo ich halt so eben romantisiert habe. Und viele von den Spielen, die ich vor allem spielen wollte in der Arcade, waren halt, also wo ich dann rüber bin 2019, wo ich gesagt habe, die möchte ich spielen, waren klar, ich wollte dieses Fighting-Game-Erlebnis haben. Als Turnierspieler wollte ich das mal haben, dastehen, in einer Reihe von Spielen dann der sein, der auf dem Hot Seat sitzt. Ich wollte mehrere Shoot'em-Ups spielen, die ich damals gespielt habe, wie zum Beispiel Mushihime Samafutari oder das Dodonpachu Daifukatsu. Und ich wollte Outrun 2 spielen, was ich damals gespeedrunnt habe. Also alles zu dem Zeitpunkt halt im Grunde Retro-Games. Gut, die Fighting-Games war es aktuell zum Zeitpunkt Street Fighter 5. Das heißt, es war nicht so retro, aber das Genre an sich ist ja retro behaftet. Mhm. Und schon damals, 2019, war es relativ schwer, diese alten Spiele zu spielen. Es gab wenig Arcades, die Automaten hatten, die eben nicht HD-Viewlix-Kabinetts waren, sondern diese alten klassischen, also die Modelle, die man immer sieht, waren eben die Astro-Cities und die Blast-Cities, also die alten Röhren-Cabinets. Mhm. Die gab es schon sehr wenig, aber es gab in den meisten Arcades oder Arcade-Ketten immer noch ein Stockwerk für. Das war einfach markiert mit Games. Also es gab ihr müsst so vorstellen, die Arcades in Japan sind meistens Ketten. Die damals beiden größten waren Club Sega und Taito Station. Und dann gab es eben ein Stockwerk mit nur Rhythm Games und ein Stockwerk mit zum Beispiel nur Coin Pusher Games. Oder das war auch meistens ein Stockwerk, wo noch geraucht werden durfte. Und ein Stockwerk zum Beispiel mit Racing oder eins mit, in dem Fall, Games in Anführungszeichen. Und das war schon noch so, dass man dann eben mal seine ganzen Tetris The Grandmaster gefunden hat vor allem und seine Shoot'em-Ups, seine klassischen, jetzt nicht mega altes, aber halt so diese ganzen Cave-Shooter, die man kennt. Und schon Fighting-Games, aber da wurde mir schon der erste Zahn 2019 gezogen, dass eben online schon einfach Einzug hatte in der Arcade. Und das heißt, es haben massig Leute Fighting Games gespielt zu dem Zeitpunkt. Sei es jetzt damals Tekken 7, Street Fighter 4, Street Fighter 5. Aber die haben eben einfach online gespielt an dem Cap. Und nicht, es gab die Option, dass man gegen andere spielen kann. Aber das war nicht die Norm. Hat es da hingesetzt, hat online gespielt, fertig. Und es gab nur zwei Instanzen, wo ich wirklich dieses klassische Gefühl von, ich setze mich an ein Cabinet und spiele gegen da einen anderen hatte. Und es war beides Mal in Retro-Arcades. Also Arcades, die man heutzutage als Retro-Arcades titulieren würde. Einmal die Kawasaki No Warehouse, die im selben Jahr noch geschlossen hat.
Die ich und gar nicht dann, kenne.
Das ist die Arcade, da habe ich mir vorhin erzählt, die hatte so ein, als Look hatte die so ein bisschen chinesischer Markt. Die ja, sah ja, so ja, Cyberpunk-mäßig
aus. Also ich kenne sie von dir, von Fotos auch, und wir haben uns darüber mal unterhalten. Aber ich war nie dort. Das war, so hätte ich es eher sagen sollen. Also die kannte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich 2017 da war, kannte ich die nicht. Und deswegen habe ich die auch nicht besucht.
Also die war retrospektiv gesehen, war die wirklich insane für Retro-Gaming. Weil die hatten zum Beispiel auch eben diverse Timecop-Automaten und Virtual-Cop-Automaten. Die hatten so diese Daris-Automaten mit diesen großen Bildschirmen und halt Reihen an Reihen aus Astro Cities und so mit allem Metal Slug und den verschiedenen Shootern und dies und jenes. Und die hat eben noch im selben Jahr zugemacht. Ich weiß nämlich noch damals, also als wir hingingen, wusste ich schon darum, dass diese Arcade schließen würde. Und okay. Die andere, in der ich das eben erlebt habe, dass ich, da habe ich eben Street Fighter 3 spielen können mit einem Japaner. Und in Kyoto dann habe ich in der Acho habe ich Blaze Blue gespielt. Und die Acho ist auch, die ist auch keine Kette, die ist auch eine, also eine eigene Arcade, also eine nicht von den Großen geführte Arcade. Und war eben auch, die war früher, die war eigentlich für die Fighting-Game-Szene sehr wichtig, weil das war die erste Arcade, die die Turniermatches aus der Spielhalle auf YouTube geladen hat. Und bis heute, wenn du halt für irgendein altes Spiel Footage suchst, findest du dieses 240p Kartoffel-Aufnahmesetup von der Acho und kannst halt das angucken. Und das war immer so, also als ich angefangen habe, in dem Genre mich zu bewegen, dann habe ich überall diese Videos gefunden, wo unten auch dieser Watermark von denen drin war, Acho Arcade. Und auch als ich jetzt drüben war, letztes Jahr im Januar, da war da immer noch zum Beispiel dieses Aufnahmesetup da für Spiele wie Melty Blood. Oder die haben regelmäßig Street Fighter 3 Turniere gehabt. Nicht, es waren keine große Arcade mehr. Sie haben halt noch diese paar, ich würde mal sagen, das waren so 20 Caps für nicht Riven Games. Und oben hatten sie noch ein paar Riven Games und Shoot'em-ups, auch alles Retro. Und die Arcade hat jetzt, die schließt jetzt, also während wir sprechen, heute ist der 29.01. zum Mal, und in zwei Tagen schließt die ihre Pforten. Und damit verliert im Grunde Kyoto ihre einzige letzte Retro-Arcade.
Und oh Mann, das ist bitter.
Und das Ganze war schon schade zu hören für mich, vor allem, weil es eben auch so ein, für das Genre, das mir sehr im Herzen liegt, Fighting Games, eben so ein Meilenstein ist, die Arcade. Und halt so eine Pilgerstätte auch ein bisschen. Und
ich
auch
wollte
so gerade
sagen, eher so Pilgerstätte fast, so Church of Beat'em-ups.
Genau, richtig. Und ich dachte mir aber, ja gut, es gibt ja aber auch noch zum Beispiel andere Ketten, die immer noch brauchbare Arcades sind. Also auch für Kontext an alle Zuhörer, die vielleicht nicht im Thema so drin sind. Ich habe ja die beiden großen Ketten erwähnt vorher, die eigentlich früher die Landschaft dominiert haben. Das waren Club Sega und Taito. Wenn ihr zum Beispiel die Yakuza-Spiele gespielt habt, die von Sega kommen, da geht man auch immer in die Club Sega Arcades. Und die Sega Arcades wurden verkauft. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Ich glaube auch vor 2020 irgendwann zur Corona-Zeit, meine ich. Und die wurden aufgekauft von einer Firma, die Gigo heißt. Und was genau mit den Taito Stations passiert, das weiß ich nicht. Ich habe noch Taito Stations gesehen in Japan. Aber eben keine Club Segas mehr. Das sind alles Gigos mittlerweile. Und die andere große Entertainment Center Kette ist Round One.
Und ich wollte eigentlich gerade nur erzählen, noch bei Club Sega wollte ich kurz einsteigen. Das ist das große rote Gebäude in Akihabara, wo ganz groß Club Sega auch dran stand.
Du meinst, ja, war, wollte ich gerade sagen.
Genau. Und dort im dritten oder vierten Stock habe ich quasi meine erste Japan-Arcade-Erfahrung gesammelt. Dort stand nämlich ein Cabinet mit Ikaruga drin. Und das war zu einer Zeit, als noch nicht klar war, dass das für Dreamcast geportet wird. Und dann haben wir uns natürlich da direkt rangesetzt, Wolfgang und ich, und haben da schön Ikaruga zum allerersten Mal gespielt. Wir hatten eben schon in irgendeiner Zeitschrift gelesen, dass es das halt gibt und dass es von Treasure ist und mega gut, bababab. Und dann hat man das natürlich gespielt und sich dann nichts sehnsüchtiger gewünscht, als dass dieses Spiel für die Dreamcast kommt. Was dann ja
was
irgendwann
dann
auch kam.
Passiert ist. Und jetzt kannst du es auf fast allem spielen, tatsächlich, Ikaruga.
Tatsächlich, das läuft ja wirklich. Und ja, schönste Version irgendwie Switch und dann kam es ja für 360 und Saturn. Mhm. Nee, Saturn nicht, Dreamcast natürlich.
Genau.
Ja, ja, mega gut.
Meine erste Arcade-Erfahrung in Japan war in Shinjuku in der Taito Station. Punkt. Das kannst du gerne weiter erzählen.
Ich komme auch gerade auf die Taito Station, aber frag mich mal, welche das war.
Ja, es gibt aber zigtausende.
Genau, und es gibt aber eine, die heißt Hey, oder? H-E-Y.
Oh mein Gott, über die Hey reden wir nachher noch ausführlich. Ja, die Hase Entertainment Yard, irgendwie. Hey, ihr hört mich jetzt tippen, liebe Leute. Tut mir sehr leid. Nerdy wird getriggert sein. Die Hirose Entertainment Yard, die Hey. Da kommen wir nachher noch drauf, genau zu sprechen. Aber ja, da warst du vermutlich auch in dem Fall.
Ja, genau. Also ich weiß, dass ich in der Hey war, weil da ist der erste oder zweite Stock, ist ja recht breitflächig, sage ich mal.
Ja, lang. Die ist lang.
Genau. Und da gibt's halt, zumindest als ich damals da war, gab's einen Floor komplett nur für Shoot'em-ups. Und da dann aufgegliedert nach modernen Shoot'em-ups und Retro und konntest halt von Nemesis 1, sage ich mal, oder Scramble, so die ganz alten Konami-Klassiker aus den 80ern, bis eben dann Dodonpachi, wahrscheinlich zu der Zeit Daiojo, also dritter Teil, konntest du da halt soweit alles spielen. Und dort gab es immer mal diese Location-Tests auch. Also dass zum Beispiel, ich meine, es war Sai Daiojo, also von Dodonpachi, dass man das dort eben zum allerersten Mal spielen konnte. Und dann wurde so ein bisschen die Reaktion der Fans halt angeschaut.
Also ich greife jetzt ganz kurz vor. Ich komme nachher nur auf die Hey zurück. Aber ich kann dir sagen, die Hey existiert noch.
Okay.
Die Hey hat auch noch diesen großen Shooter-Bereich auf dem ersten Stock, wo du eben von altem Iron-Zeug bis zu den neuesten Cave-Sachen, letzten Cave-Sachen alles hast. Und die Hey ist vermutlich die letzte Hochburg. Also wenn die Hey fällt irgendwann mal, dann ist vorbei.
Mhm.
Die war auch so der Lichtblick von mir ein bisschen. Was ich in Kyoto dann noch, also kurz für Kontext, ich habe im Grunde nochmal dieselben drei Städte abgeklopft, die ich schon kannte dieses Jahr, nämlich Kyoto, Osaka, Tokio. Primär, weil ich mit der Freundin und Freundin drüben war und die kannten eben noch gar nichts teilweise. Also habe ich halt denen meine Lieblingsorte so ein bisschen als Fremdenführer gezeigt. Und in Kyoto gibt es noch ein Amusement Center, das heißt Round One. Das gibt es an mehreren Orten in Japan. Das ist eine große Kette, die gibt es auch in den Staaten, aber die kommt aus Japan und ist eben, hat alles. Also neben Arcade hat die auch Bowling, hat die Karaoke, also einfach wirklich ein Entertainment Center. Und diese Round One in Kyoto habe ich auch schon letztes Jahr im Januar besucht, weil die Acho hat mir, die war cool zum Besuchen, aber sie hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Ich konnte ein bisschen Tetris spielen, ich konnte ein bisschen Dodonpachi Daiojo spielen, das war cool. Aber ich habe sehr viel Zeit in der Round One verbracht, weil ich mittlerweile ein großer Fan von Rhythm Games bin. Und die hatten eben sehr große Auswahl an Rhythmusspielen. Und das ist auch was ich sagen würde, ist in allen Arcades oder Arcade-ähnlichen Bereichen in Japan das, was immer noch am größten ist, sind Rhythmusspiele. Und also sei es jetzt Klassiker wie zum Beispiel Neues von Beatmania oder was ich so mag, Chunhyun oder Taito no Tatsujin oder Taiko no Tatsujin und was auch immer. Und tatsächlich Racing Games, wie die ganzen Initial D Games, die findet man in jeder Round One, aber kein einziges Retro Cap. Und ich habe mir überlegt, ich war auch in einer sehr großen Round One in Osaka, wo es gleiche war. Also zigtausend Rhythm Game Sachen noch und vielleicht Racing Game und moderne HD Caps für Fighting Games oder dieses Gundam Game, wenn es dir was sagt. So Gundam EX Versus heißt es.
Genau, ich wollte gerade sagen, die hat man auch schon vor jetzt eben 8 Jahren viel gesehen. Diese HD-Cabinets mit Gundam oder irgendwelchen, gerne auch mal, ich bin jetzt nun nicht ganz so tief drin in der japanischen Popkultur, dann eben mit irgendwelchen Anime-Charakteren, die mir gar nichts gesagt haben.
Ja.
Zum Beispiel gab es nicht auch dieses Girls and Panzer. Girls and Panzer heißt
ja,
es,
ja.
Genau.
Das ist ein Anime, ja.
Genau, und ja, und davon gab es auch ein Spiel. Wo man da und das lief dann eben da auch auf wahrscheinlich irgendwie PS4-Hardware oder so, aber eben im Arcade-Style.
Und ich glaube eben, meine Annahme, warum das so ist, warum man vor allem sowas wie Rennspiele und Rhythmusspiele sieht, ist, weil damals, und mit damals meine ich jetzt mal, ich würde mal sagen, so sogar noch Pre-2000er, eher war die Arcade ja, war Arcade-Hardware sehr fortschrittlich. Und du konntest in der Arcade Dinge spielen, die du zu Hause nicht hattest.
Richtig.
Und das ist ja jetzt redundant im Endeffekt. Warum sollte jemand in die Arcade gehen, um da Street Fighter 6 zu spielen, wenn er es zu Hause auf der PlayStation 5 oder auf der Xbox Series X oder am PC hat?
Absolut.
Und Rhythmusspiele und Rennspiele haben noch den Faktor Peripherie. Weißt du, dass du halt einen coolen Controller hast, der halt das Spiel dann besonders macht. Und der auch zum Beispiel, wenn du ein Entertainment Yard bist oder ein Amusement Center, wo du die Normies dann begeistern kannst, dann sehen sie einen neuen, so einen Controller und denken so, boah, das möchte ich ausprobieren, Geld reinwerfen. Ja, wenn irgendwie so die Instagram-Johnnies und Instagram-Janets, die halt ihren Japan-Content machen, so eine Arcade gehen und die sehen ein Dodonpachi, das juckt die nicht. Ja, böse gesagt.
Genau. Und dann sehen sie aber einen Taiko no Tatsujin mit dieser Riesen-Bongo-Trommel.
Genau, richtig.
Genau. Verstehe.
Und darum, das ist wahrscheinlich ein Faktor, da bin ich mir ganz ziemlich sicher. Und mittlerweile ist halt Claw Games das Hauptding für Arcades.
Ach, krass.
Also,
okay.
Während früher war ja so, du hast ein Stockwerk Claw Games immer gehabt. Ja, auch in den Taito Stations und so.
Vielleicht mittlerweile, sollst du ganz kurz einwerfen, was ein Claw Game ist.
Ah, ein Claw Game ist, wenn ihr diese ganz normalen Greifautomaten-Spiele, die man auch vom Rummel kennt, aber ein bisschen mehr sophisticated. Also man steuert eben einen Greifarm und kann dann Plüschis, Snacks, Actionfiguren, was auch immer versuchen, aus diesen Automaten zu ziehen.
Genau,
und das natürlich
wieder in Geld umwandeln, indem man sie irgendwo auch verkaufen kann.
Genau, ich bin auch tatsächlich, finde ich, Claw Games spielen nicht schlecht. Also es gibt ja durchaus einen Skill-Aspekt, absolut. Je nachdem, wie sehr die Arcade auch an den Einstellungen rumpfuscht, in Anführungszeichen, weil es gibt immer sozusagen einen Bereich, wo dann so ein Pity-Mode anspringt, wo halt dann du eigentlich nicht mehr verlieren kannst. Aber das ist ein Thema für ein anderes Ding. Aber wenn halt früher zum Beispiel in diesen Clubs Segas und Taito Stations die meistens unterste Stocketage, auf die halt ebenerdig war, Claw Games war, es gibt vier Gigos beieinander in Akihabara, die sind nur Claw Games. Vier Stockwerke, kein einziger Arcade-Automat, nur Claw Games.
Wahnsinn. Denkst du, sowas könnte in Deutschland auch funktionieren?
Ja, aber ich denke mal, dass der deutsche Staat da hart mit Glücksspielregulierung was vorschieben wird, schätze ich mal.
Ja, auch wieder wahr.
Ich denke mal, dass diese Arcade in Berlin, die wird safe auch voll sein mit Claw Games, hundertprozentig.
Weil das war so ein Gedankengang, den hatte ich ja früher schon mal, also als ich meinen Laden dann aufgegeben hatte und so überlegt habe, was könnte man in Zukunft tun. So, stell dir vor, eine Arcade einmal mit diesen Greifarm-Dingern und dazu noch so Gashapon-Automaten.
Ja, das
aber
sind ja die beiden Sachen.
Dazu noch ein paar Snack-Automaten und ja, fertig ist die Laube.
Genau. Ja, du hast eigentlich beschrieben, wie halt jetzt Arcades aussehen in Japan, also die Gigos vor allem. Ich hatte auch das Gefühl, das kann natürlich jetzt sehr, keine Ahnung, das ist nicht objektiv getestet, aber ich hatte das Gefühl, dass die Gigo-Grain-Games generell ein bisschen mehr gegen die Spieler eingestellt waren als bei anderen Arcades, in denen ich war.
Okay.
Also, dass das da schwerer war, brauchbar eins zu finden, der brauchbar greift zum Beispiel. Und es ist halt voll mit logischen Touristen auch. Es sind auch viele Japaner drin, weil die lieben das ja. Ja. Aber wenn du und ich an eine Arcade denken, also ich weiß noch ganz genau, als ich letztes Jahr da war, war ich zuerst in Kyoto, war eben in der Acho und in der Round One und war da eigentlich gut bedient zwischen diesen beiden. Ich konnte für meine Retro-Sachen in die Acho und konnte für meine Riven-Game-Sachen in die Round One. Und dann bin ich für die zweite Hälfte des Urlaubs 2024 nach Tokio. Und ich war an meinem ersten Abend in Asakusa und hatte ein bisschen Zeit. Ich war Abendessen und hatte so 2-3 Stunden, die ich totschlagen musste zwischen, ich habe jetzt Abend gegessen und die Bar, die ich besuchen möchte, macht in 3 Stunden auf. Also habe ich mehrere Arcades abgeklappert. Und ich wollte nicht mal Retro-Games spielen, ich wollte nur Shunriven spielen, was zu dem Zeitpunkt immer noch eines der beliebtesten Riven-Games in ganz Japan war. Er hatte erst eine neue Version bekommen, ist von Taito, mega beliebt. Ich musste durch 4 Arcades durch, bis ich eine Arcade gefunden hat, die nicht nur Claw-Games hatte. Und ich habe die waren nicht beieinander, ich habe mehrere Arcades abgeklopft. Die, wenn sie mal einen Automaten hatten, hatten sie alle diesen Mario Kart-Automat, der sogar bei uns irgendwie mal in den Einkaufszentren steht, weißt du, in den Riemarkaden und so stehen auch so Mario Kart-Automaten. Das war das höchste Gefühl. Also es war für mich sogar schwer, ein Riven-Game zu finden. Und das war damals schon so, okay, vielleicht ist es halt einfach die Gegend, in der ich gerade unterwegs bin. Aber es war echt ernüchternd dann zu sehen, als ich dann dieses Jahr wieder drüben war und das Gefühl hatte, dass es sogar schwerer, noch schwerer wurde, die Spiele zu finden, die ich spielen möchte. Also auch Shunriven, was auch jetzt eine aktuelle Version hat. Die eine Round One in Kyoto hatte keine Shunriven-Automaten mehr. Die hatte dafür den neuesten Konami-Riven-Game-Automat mehrfach, aber das schon nicht mehr.
Und kann man halt das auch abseits der Arcade spielen? Gibt's da irgendwie Ports für Switch oder PS5 oder irgendwas?
Nee, null. Du hast halt, allein mit der Controller macht es ja sehr schwer, weil es ist halt ein Touchfeld mit Infrarot-Höhensensoren. Also du siehst, wie ich meinte, sehr speziell und auch ein Grund, warum Leute reingehen. Also die Riven-Games, die ich vor allem gesehen habe in Japan, waren immer noch Shunriven, also es war schon noch da. Dann Maimai DX. Maimai DX kannst du dir vorstellen wie eine große Waschmaschine. Das Bullauge der Waschmaschine ist ein Touchscreen. Und drumherum hast du Buttons und dann musst du halt im Rhythmus der Musik auf die Knöpfe drücken und auf dieses Bullauge malen mit der Hand.
Das habe ich. Im Endeffekt. Die gab's. Kann das sein, dass es das schon 2017 gab?
Das ist frisch. Das ist bis heute auch immer noch riesig. Es gibt so viele Maimai DX-Automaten. Was immer noch mega gut läuft, ist Sound Voltex. Das ist von Bemani, also Konami. Und jetzt relativ neu ist, das heißt Polaris Cord. Das ist auch von Bemani, von Konami. Und es ist eine Mischung aus, das ist ein Keyboard mit sehr großen Tasten, also sind so 8 Tasten, große, sehr große Tasten und 2 riesengroße Lautstärke-Slider. Also wie wenn du an so einem DJ-Pult so Lautstärke-Slider hast, also comically large, ja. Und das macht schon auch Spaß, aber ist halt auch, kannst du halt nur da spielen.
Was heißt es aber auch nicht, noch gibt?
Ja? Nee, sag du.
Gibt's nicht noch dieses XR-Board oder diesen, also EXR geschrieben? Neulich auf einer Website.
Aber wenig.
Das sind dann so Spiele, die man auch normal schon auf Switch und PS5 oder so bekommt, die dann aber noch mal besser gemacht werden oder schöner geportet werden. Da kommt zum Beispiel jetzt von Ancient, also von Yuzo Koshiro, das Earthion, dieses Shoot'em Up, was für Mega Drive kommt, soll da auch als Variante kommen, eben für das Exa-Board. Und ich denke, also die nehmen da halt einfach mit, weißt du, wenn das Earthion, das wird halt in der Entwicklung schon Geldkosten am Ende, damit es eben ordentlich wird. Und dann nehmen die da natürlich noch so ein Arcade-Port mit, weil ich davon ausgehe, dass einfach die Firma, die da dahinter steckt, also ich weiß nicht, wer das ist als Publisher, dann eben einfach sagt, damit kann man auch noch Geld verdienen mit einem schöneren Port in der Arcade.
Ja, aber tatsächlich, die Boards, die habe ich gesehen, auf denen läuft auch so gut wie jedes moderne Fighting-Game. Auf diesen, also auch Guilty Gear Strive, das aktuellste Guilty Gear läuft darauf. Aber auch die habe ich primär jetzt ich habe die gesehen in dedizierten Arcades und nicht in Gigos, nicht in Round Ones, sondern zum Beispiel in der Mikado in Takedanobaba, die auch eine Retro-Arcade ist, oder eben in der Hey. Und jetzt komme ich zu den beiden Arcades. Die Hey und die Mikado sind beide in Tokio. die, hey, wie du gesagt hast, in Akihabara und die Mikado eben in Takedanobaba, das ist zwischen Shinjuku und Ikebukuro, also auf der Westseite von dieser Ringlinie. Mhm. Und ich war zuerst in der, dieses Jahr war ich zuerst in der Mikado und die ist super. Also die ist für Retro-Gamer insane. Die hat fast keine HD-Caps. Die hat unten richtiges Retro-Retro-Zeug. Also heißt wirklich altes Irem-Zeug, altes Taito-Zeug. Und oben Reihe an Reihe Retro-Fighting-Games und Bullet Hell und Schmaps. Und alles sehr cool, alles Multicap. Das heißt, du hast zum Beispiel in einem Automaten hast du King of Fighters 98, 2000 und Garo Mark of the Wolf. Du hast, das habe ich noch nie gesehen, du hast an den Astro Cities Drehknäufe, um dein Button-Layout zu ändern. Das habe ich noch nie gesehen.
Das ist das ja auch geil. Nee, das kenne ich auch nicht. Cool.
Und die ganzen Retro-Games da geben dir 2 Credits für 100 Yen. Also normal in Japan ist, du wirfst 100 Yen in den Automat und kriegst dafür ein Play, also ein Credit. Mhm. Aber zum Beispiel die meisten Tetris The Grandmaster, auch in anderen Arcades, wo ich gesehen habe, kriegst du 2 Plays mit 100 Yen. Und wenn du dich zum Beispiel an so ein Astro City setzt mit Fighting Games, dann hat der, ist auch ein Schild dran, die andere Seite ist die Spieler-2-Seite. Mhm. An der Spieler-1-Seite kann man das Game wechseln, an der Spieler-2-Seite nicht. Und wenn du halt ein Coin reinhörst, könnten theoretisch beide damit spielen, weil du eben 2 Credits hast. Und da habe ich mit dem Leo, den kennst du ja wahrscheinlich auch, der Leonard Warpro, den kennst du ja wahrscheinlich auch noch.
Ja, ja, klar.
Mit dem habe ich dann so ein bisschen Fighting Games gespielt in der Mikado. Und die haben schon auch diese HD-Multiboard-Sachen, aber die haben primär noch Retro-Zeug und Tip-Top-Zustand. Die sehen alle aus wie geleckt. Also jedes von diesen alten Caps, die Buttons, die Sticks, alle waren, als würdest du einen neuen Arcade-Controller für die Switch oder Xbox oder PlayStation aus der Packung holen. Jeder Bildschirm war fehlerfrei. Das ist unglaublich. Und die hatten auch oben so einen Bereich, wo sie, da hat man gesehen, die sind permanent daran, die zu warten und zu reparieren und alles. Und ich denke mal, dass das halt auch so ein Riesenfaktor ist, warum das ausstirbt. Weil so eine Röhre ist halt irgendwann dead, eigentlich.
Du erinnert mich an mein Kabinett hier. Ich habe ja ein Okay Baby, also das ist ein älterer taiwanesisches Kabinett. Und als da der Monitor nicht mehr wollte, ist es wirklich, oder der wurde immer schwächer. Und ich habe absolut Glück, dass mein Vater ist halt gelernter TV-Techniker, Elektriker. Und mit seinen jetzt mittlerweile 73 Jahren hat er sich halt vor 2 Jahren da mit mir hingestellt und hat dann irgendwelche Lötecken nachgezogen und was weiß der Geier, was er da gemacht hat. Aber am Ende hatte ich wieder ein Tip-Top-Bild in meinem Automaten. Aber wenn du da niemanden zur Hand hast, die Leute, irgendwann gibt's dies halt nicht mehr mit dem Know-how eben dazu.
Genau. Und das ist mir so extrem aufgefallen in der Hey und in der Mikado, wie, in was für unglaublich guten Zuständen die Retro-Arcade-Cabinets waren. Und auch, weißt du, meine Freundin ist ja eher, ist ein bisschen jüngere Schule, was Videospiele angeht. Das ist nicht ihre Generation an Spielen. Mhm. Aber sie hat dann, während wir gespielt haben, saß sie eben da, hat sie ein bisschen umgeguckt. Und dann hat sie eben Sachen gesehen wie Darkstalkers 3 und Street Fighter Alpha 3 und Marvel vs. Capcom. Sie hat gemeint, auf diesen Bildschirm, das sieht aus wie ein modernes Spiel. Sie ist begeistert, wie unglaublich gut das aussieht. Und meinst du, ja, das kommt halt einfach da, weil es dafür gemacht wurde und es halt in guten Zustand ist. Weil das war auch so ein Ding, klar, die Achu macht jetzt zu und es ist super tragisch, aber wenn ich überlege, dass die Caps da, vor allem vom Bildschirm her, wesentlich schlechter waren, kann das einfach auch ein Faktor sein, der mit reinspielt, weißt? Weil wenn du das Zeug nicht wartest, dann verlierst du irgendwann sogar die wenigen Leute, für die du es machst, glaube ich.
Absolut, absolut. Und ich werde mir auf alle Fälle aufschreiben, weil die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, dass ich doch noch irgendwann es nochmal nach Japan schaffe. Und da würde ich dann schon auch in die Mikado mal gehen. Das klingt jetzt schon so, dass ich da richtig Bock drauf habe.
Und das ist eben auch so ein Fakt, wo halt die Mikado und die Hey, die haben halt so ein bisschen Identität. Und eben wirklich diese, die haben halt noch brauchbare Caps. Aber dass ich halt so suchen musste und dann, ich hätte es wahrscheinlich auch letztes Jahr merken können. Aber da wurde mir jetzt zum ersten Mal klar, vielleicht auch in dieser Kombination mit überall sind nur Crane Games, dass es das, was ich eigentlich so als eine Arcade empfinde, so ausstirbt. Und das, was eben moderne Arcade-Kultur ist, eben Crane Games, schon noch diese Riven Games, die für mich schon auch noch Teil der alten Kultur sind, und Gachapon. Aber ja, alles andere, was halt ich so kenne oder was ich halt drunter verstehe, ist halt da kein, ja, findet man nicht mehr.
Also so Gachapon würde ich ja zum Beispiel gar nicht irgendwie als Arcade verstehen.
Ja, ja, ich, ja, das ist halt, ist, vor allem ist es ja auch überall in Japan. Also
genau. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sogar diese Greifarm-Spiele, würde ich auch, das ist für mich irgendwie nicht das, was für mich, wenn ich sage, ich gehe in eine Arcade, ist das es nicht das.
Das ist aber auch, das liegt aber auch daran, ich glaube, dass eben, früher waren es ja Game Center und mittlerweile sind es Amusement Center.
Mhm.
Also ich glaube, dass eben, es ist ja schon, also man geht ja schon dann, also ich habe auch so viel, vor allem japanische Frauen, würde man sagen, in ihren entweder frühen 20ern oder halt so, oder in jugendlichen Alter gesehen, die halt dann da durchgelaufen sind und halt, die lieben das, ja. Ich meine, meine Freundin ist ja auch jetzt, die ist Ende 20, das war auch was, sie liebt Crane Games, ja. Sie liebt Riven Games und Crane Games. Also, das heißt, das ist einfach halt ein Wandel. Ist einfach, wie halt jetzt die Leute das empfinden und ist. Da müssen wir als alte Männer halt dann.
Genau das. Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist ja vielleicht doch keine schlechte Wandlung. Es ist halt nur nicht das, was uns taugt.
Ja.
Und irgendwie werden diese Amusement Center dann eben auch weiterleben, aber halt ohne unser Geld. So wie die Wandlung quasi zwischen
Chris,
2D-Spiele und 3D.
Japan.
Ja, total.
Ich weiß.
Dann musst du quasi Yakuza spielen und dort in die Arcade gehen.
Und ich wollte nicht mit zu einem großen Downer diese Folge beenden, aber was man noch dazu sagen muss, es in dem Fall muss ich sagen, gab auch eine große Retro-Arcade in Osaka, die Zarigani, die ist in Shinsekai. Und da war ich 2024 zum ersten Mal und jetzt dieser nochmal. Und als ich letztes Jahr da war, die hatten halt, die waren mehr so eine Art Museum. Also die hatten, alle Caps waren so mit dem Release-Jahr versehen. Und da gab es eben Sachen wie ein Outrun und ein Afterburner und ein Street Fighter 2 Hyperfighting oder ein Time Cop 2. Und oben, man hat gesehen, die hatten früher auch ganz viel Cave, weil die haben Cave-Aufsteller. Aber der eine Stock war schon abgesperrt, das heißt, die waren eh schon nur noch zweistöckig. Und ich habe da jetzt nicht unbedingt was gefunden, wo ich jetzt gesagt habe, boah, da habe ich mega Bock drauf. Vor allem, weil ich schon letztes Jahr das Gefühl hatte, puh, die Caps sind jetzt nicht im besten Zustand. Zum Beispiel der, ich glaube, entweder das House of the Dead oder der Time Cop, das war so, hat so einen extrem grünen Strich gehabt im Display. Und als ich jetzt drüben war, ich kann das sogar genau festmachen, weil das wird gleich relevant sein. Ich war drüben in der Zarigani am 10. Januar und war eben kurz da, weil ich B-Roll aufnehmen wollte für ein Video. Und meine Freunde auch gesagt, puh, geil ist es hier aber nicht. Also sie hat gesehen, das ist schon relevant für die Preservation.
Mhm.
Aber sie hat gesagt, für die Spiele, sie taugen ja nicht und so viel ist, scheint hier out of order und kaputt sein. Und es wirkte sehr ranzig. Das war, ist glaube ich, ein Wort, mit dem ich das beschreiben kann. Es war sehr ranzig. Und ja, ziemlich genau 10 Tage später, am 21. Januar, ist die Arcade einfach niedergebrannt.
Ich wollte gerade einen schlechten Witz bringen. Zu sagen, also, dass es jetzt nun so schlecht fand, dass er sie gleich abgefackelt hat, das musste ja nun wirklich nicht sein.
Und das ist halt sehr, also ich hab mir gedacht, also wenn es die Mikado treffen würde, würde es mir mehr leid tun. Es tut mir trotzdem leid, weil da halt viel alte Hardware von uns gegangen ist, ja.
Mhm.
Aber um das Etablissement kann es mir gar nicht so sehr leid tun, weil ich fand es schon nicht mehr geil. Das hat mir auch ein bisschen leid getan einfach. Aber ja, es war eigentlich crazy, ne? Ich scroll so durch Social Media und sehe so ein, bekomme halt auf meine Timeline, bekomme ich immer wieder so Japan-Content, logischerweise. Und dann sehe ich einfach halt so, oh ja, Feuer in Osaka, so, es war so japanischer Nachrichtensender. Und ich so, hey, das ist Shinsekai, das erkenne ich wegen diesem Fernsehturm, der da steht. Und dann einen Tag später sehe ich, genau die Arcade hat gebrannt. Und ja, das heißt, im Grunde hat Osaka damit ihre Acho verloren, wenn man so möchte. Mhm.
Hast du da irgendwas lesen können, woran es lag?
Also was ich gelesen habe, ist, dass das Feuer im Treppenhaus rechts davon begonnen hat und dann übergegriffen hat auf die Arcade.
Okay. Also nicht okay, scheiße.
Ich meine, böse, wenn man es ganz, wenn es in Amerika gewesen wäre, würde ich jetzt sagen, der hat bestimmt, da will jemand die Versicherung abziehen. wenn ich den Zustand gesehen habe, weiß, dann, aber ja. Aber ja, wie gesagt, vielleicht kann man positiv mitnehmen. Es ist schade, dass dieser Wandel da ist. Und ich hoffe halt wirklich, dass zumindest die vielen Riven Games und die Sachen, die halt noch die alte Arcade-Kultur so ein bisschen hervorrufen, dass die ein Bestandteil bleiben werden für lange Zeit in Japan. Aber wenn auch ihr jemand seid, der das, was ich beschrieben habe, damit verbindet, dann müsst ihr schon gezielt in die richtigen Etablissements gehen in Japan dafür. Dann werdet ihr nicht mehr wie früher einfach in jede Taito Station reinspazieren können und genau das bekommen, was ihr sucht. Dafür sind natürlich die Orte dann ein bisschen mehr besonders. Ist natürlich auch schön, kann man natürlich sagen, und dann auch mehr wert. Aber es ist halt anders.
Ja, und schon. Ja, irgendwie es stirbt halt schon so ein bisschen die Kultur, zumindest was wir mit Videospielen da so verbinden.
Genau. Ja, ist so.
Das ist halt, ja.
Was crazy ist, ich habe drüben ein Spiel gesehen, ich habe das 2019, habe ich das nicht wahrgenommen und 2024 auch nicht, ja. Und das war auch noch in vielen Arcades habe ich das gesehen. Und auch Merchandise und alles, also es war groß. Und es war Bomber Girl von Konami. Und ich habe gerade mal kurz gegoogelt gehabt. Ich dachte, das wäre halt etwas Neues. Das gibt es seit 2018. Das kam dann 2022 oder so für PC raus. Und das ist halt so ein MOBA mit im Bomberman-Universum mit cuten kleinen Anime-Girls. Und ich dachte halt so, boah, das kann ich dem Chris sagen, boah, es gibt ein neues Bomberman, es geht richtig steil in Japan, aber anscheinend ist es das gar nicht neu.
Ja, für mich schon. Ich habe davon noch gar nichts gehört.
Ich auch nicht, aber es gibt anscheinend schon echt lang. Aber ich glaube auch nicht, dass es, ich google nochmal ganz kurz, weil das ist, glaube ich, nicht, was wir unter Bomberman verstehen, weil das ist anscheinend so ein Multiplayer-Ding, keine Ahnung.
Naja, Bomberman war ja schon Multiplayer.
Es ist schon sehr, sehr japanisch fragwürdig sexy.
Du meinst, da werfen sie mit ihren großen, runden Bomben durch die Gegend.
Auch. Und ihre großen, runden Bomben werden immer entblößt, umso mehr Schaden sie nehmen anscheinend.
Ah, jetzt?
Jetzt habe ich dich.
Ja, jetzt hast du mich gecatcht.
Okay, dann mit diesen Worten würde ich euch, liebe Zuhörer, entlassen aus dieser Folge. Ihr könnt ja selber mal nach Bomber Girl und ihren Bomben suchen. Was aber auch richtig Bombe ist, ist der Support, den wir von manchen von euch als Zuhörer bekommen. Wenn ihr jemand seid, der einfach nur die kostenlosen Folgen sich reinpfeift, dann ist es vollkommen fein. Wir machen diese Aufnahmen für jeden, der sie hören möchte. Aber auch ihr gedenkt bitte mit uns an die Personen, die es möglich machen, dass es kostenlose Folgen gibt. Also wir haben auch einen Premium-Feed für den Nerd-Podcast, in dem erscheinen dann wöchentlich Folgen. Und da könnt ihr auf Patreon und Steady für pitchen, dass ihr da eben reinhören könnt und dann einen eigenen Feed bekommt. Einfach nerdpodcast.de aufrufen für mehr Informationen. Und wie jedes Mal gedenken wir den Leuten, die ihr hart verdientes Geld nicht in Bomber Girl stecken, sondern uns entgegenwerfen. Und Chris, bist du bereit? Hast du die Liste offen?
Ich habe die Liste offen.
Okay, dann sag doch mal, wer ist denn der erste Name, der uns mit 10 bzw. 12 Euro unterstützt?
Jetzt verwirre ich dich komplett. Nein, tue ich nicht. Vielen Dank an den Robin396.
Danke an Mike Hogenkamp,
an David Mechler und an Christian Schicho,
an Serioga L. und Michael Bormann,
an den Nightbert,
an Miam 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 Miam,
an JD1988 und an Ape Fiction,
an Sashi1987 und Quellek Leerzeichen Punkt.
Stimmt, sehr gut. An an Patrick Kaiser, und da muss ich ganz kurz eine Anmerkung machen. Okay. Lieber Patrick, wenn du das hörst, mich würde es sehr interessieren, ob du der bist, der Patrick Kaiser, der in den Retro-Gruppen auf Facebook auch immer so zugegen so. Ist. Weil der, das ist nämlich ein Gameboy-Japan-Sammler, wenn es der ist, den ich denke.
Patrick, bitte melde dich.
Genau.
Dann haben wir Rocco Extreme und Kanu.
Und Dragon Rider Loki und Pascal Marius Wagner.
Und wieder dabei, nachdem er eine Auszeit genommen hat von dem Premium-Feed Behot oder Bejot, Bejot K?
Ich würde sagen BJK.
Ach so, ich dachte, es wäre vielleicht ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Es tut mir leid, wenn es einfach BJ ist, dann ist es das. Aber wenn dein Name Bejot ist oder ähnlich und ich habe es gebutschert, dann tut es mir extrem leid. Was mir nicht leid tut, sondern ich mich sehr darüber freue, sind die beiden 15-Euro-Patrons, Janis Just und Pigeon.
Und vielen Dank natürlich auch an Axel Swiss für seinen Premium-Support von 25 Euro.
Ja.
Und ein Wort noch zu BJK. Er ist natürlich das beste, der beste Beweis, dass ein Leben ohne den Nerd-Podcast zwar möglich ist, aber es ist halt nicht erstrebenswert und man will es nicht so lange haben und deswegen ist man dann wieder dabei.
Jawohl. Wahnsinn, stimmt, ja. Man muss, es ist wie theoretisch bei euch gerade der erste Hit ist kostenlos, ja. Aber den guten Shit, da muss man halt da ein bisschen Geld für hinzahlen. Ne? Zum Beispiel könnt ihr da den Chris und mich hören, wie wir über Retro-Spiele reden und so Kram. Was ich noch kurz anmerken wollte, zu welch Ape-Fiction gelesen habe, weißt du, was irgendwie einen komischen Aufschwung gerade hat in Japan, welches Retro-Game?
Meinst du Ape Escape?
Ja.
Echt?
Ja, also meine Freundin liebt Ape Escape. Ape Escape 3 ist eins ihrer absoluten Kindheit-Lieblingsspiele und hat sie erst vorm Urlaub dauernd gespielt und hat gemeint so, boah, ich wünschte, sie würde einfach ein neues Ape Escape machen. Und dann waren wir in Kyoto in so einer Bude voll mit Gacha-Automaten und ich so, oh mein Gott, und ich zerr sie vor diesen Gacha-Automaten, da konnte man diese Affen rausgatschern, ja? Mhm. Und dann waren wir in Kyoto in einer Mall, in der Aeon Mall, und da war auf dem obersten Stockwerk war auch so ein Bandai Namco Arcade Center und sie hat eben mit einer Freundin dieses Mai Mai gespielt, dieses Waschmaschinen-Riven-Game, und ich bin in der Zeit ein bisschen durch die Crane Games geschlendert und dann konnte man da diesen so einen Affen rausziehen aus Ape Escape als großen Plushie, weißt du, also als so einen großen Karneval-Plushie, und unter dem Einsatz von 2000 Yen, also so 15 Euro, habe ich es dann geschafft, diesen Affen da rauszuziehen. Und sie dreht sich eben um, nachdem sie fertig war mit Spielen. Ich stehe mit diesem riesengroßen Affen da. Das war dann auch ein toller Moment.
Und dann hast du ihr das geschenkt und dann durftest du am selben Abend im Hotelzimmer noch das Äffchen verstecken.
Oh, Chris. Jetzt habe ich so eine wholesome Geschichte erzählt. Und tatsächlich wurde dieser Affe wurde dann in der Tasche versteckt. Wir mussten gucken, wie wir ihn zurück nach Deutschland bekommen.
Aha, sehr gut. Aber vielleicht liegt das daran, bitte. Weil dieser der Ape Escape, also das Äffchen kommt ja bei Astrobot auch mit vor.
Ja, aber da kommt ja alles drin vor, Chris.
Also. Ja gut, das stimmt. Ja, ist richtig. Aber das hätte ich mir jetzt das Einzige vorstellen können, weil wir haben auch, meine Söhne und ich, wir haben sehr drüber gelacht, wie die Affen drauf sind in dem Spiel.
Ja, also ich finde auch, wenn ich hier zuschaue, es ist ein cooles Game, Ape Escape 3, also. Aber jetzt, wir schweifen ab. Im Grunde sind wir auch schon durch. Meine Lieben, das war die Folge zum Thema Die Arcade-Kultur in Japan ist tot, aber nicht wirklich, ihr wisst schon. Und wir hören uns hoffentlich dann in einer von den Premium-Folgen wieder. Zum Beispiel in dem Format Die Olla Je Dollar, was der Chris und ich gemeinsam haben. Oder wenn ihr Bock habt auf immer wiederkehrende, kostenlose Retro-Podcast-Action, dann hat der Chris vielleicht was für euch.
Ja, ich nehme ja einmal monatlich mit meinem Buddy Wolfgang den Zocksofa-Podcast auf. Den gibt es nur im freien Feed und nicht bei Nerd-Podcast, sondern einfach unter Zocksofa müsstet ihr suchen. Und da reden wir immer so 1,5 bis 2 Stunden über die Videospiele, die vor 30 Jahren aktuell waren und da veröffentlicht wurden und dann besprochen wurden in der Maniac, also in dem Magazin. Und da gehen wir so die Tests durch, haben die Spiele auch immer alle angespielt. Und zum Auflockern reden wir quasi noch so über Retro-News, also was gerade so in der Retro-Szene passiert und was wir uns so gekauft haben und gerade selber spielen aktuell. Und würde mich freuen, wenn jemand reinhört.
Und früher auch immer, wer gerade frisch gestorben ist. Bis ich gesagt habe, das finde ich jetzt aber immer schon ein bisschen ein Downer.
Es war eigentlich anders. Ursprünglich war das gedacht, die Leute abzuholen, was so vor 30 Jahren einfach in der Welt los war, ja, in deutscher Geschichte und so. Das Komische ist,
dass man so ein Zeitfenster hat, dass man es einordnen kann.
Genau, also. Aber das Komische war, dass in der Website, die ich dafür verwendet habe, stand irgendwann nur noch da. Am Anfang ging das noch, aber irgendwann standen nur noch irgendwelche Unglücke und wer alles gestorben ist da.
Das war immer so der Whiplash. Man hört so rein. Herzlich willkommen zum Socksommer-Podcast. Ich habe dieses Retro-Spiel gespielt und außerdem sind 50 Leute bei dem Busunglück gestorben.
Ja, so war's. Das ist richtig. Ja. Wir schweifen ab. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Wunderbaren Abend
euch allen. Bis demnächst in diesem Podcast. Tschüss.
Genau. Bis dann. Ciao, ciao.